Osten ist für uns nicht nur eine Himmelsrichtung, lautet eine der Kernbotschaften von der erfolgreichsten Wochenzeitung des Ostens. Wir sprechen in unserer Themenwoche mit Unternehmen und Persönlichkeiten über ihren Erfolgsweg. Und heute freue ich mich besonders, dass der Chefredakteur der Super-Elo bei uns zu Gast ist. Ich sage herzlich willkommen bei Radio Potsdam, lieber Stefan Kobus.
Hallo, schönen guten Tag, Jule. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Lieber Stefan, wir kennen uns schon viele Jahre, daher duzen wir uns. Und wenn ich mich recht entsinne, bist du seit 2004 bei der Super-Elo und wurdest 2016 zum Chefredakteur berufen. Wie bist du eigentlich zur Super-Elo gekommen?
Fast richtig, ich bin sogar schon seit 2003 bei der Super-Elo, aber mit dem einen Jahr wollen wir nicht so kleinlich sein. Nein, Scherz beiseite, ich war damals 2003 Journalist in Hamburg, war dort Chefredakteur im großen Verlag. Diesen Verlag habe ich dann verlassen oder er wollte, dass ich ihn verlasse, wie auch immer. Und dann hatte der damalige Chefredakteur Jochen Wolf, der Super-Elo, einen guten Freund, der wiederum mich kannte und der wusste, dass ich dann auf dem Markt bin. Und dann hat er gesagt, fahr doch mal in Berlin vorbei und sprich mal mit dem Jochen Wolf. Der macht ja ein ganz spannendes Projekt, die Super-Elo. Und dann bin ich einen Tag später zu Jochen Wolf gefahren und wir haben 10 Minuten gesprochen. Und seitdem sitze ich bei der Super-Elo und bin dort nicht mehr weggekommen. Und ich habe bislang auch keine Sekunde bereut.
Bevor wir darüber sprechen, was sich alles während deiner Zeit bei der Super-Elo getan hat, wollen wir kurz in die Historie der Zeitschrift blicken. Wie ging das 1990 eigentlich los mit der Super-Elo?
Ganz einfach, unser Verleger, Dr. Hubert Burda, die Super-Elo erscheint im Burda Verlag, der ursprünglich aus Offenburg und München kommt, hat sehr, sehr oft die damalige DDR bereist und schätzte die Menschen im Osten sehr und liebte das Land. Und für ihn war natürlich klar, als großer Verleger und als Visionär, wenn die Mauer gefallen ist und man auch im Osten Printprodukte verkaufen kann, dann muss es eine Zeitschrift für die Menschen in den neuen Bundesländern geben. Mhm. Und so ist halt eben ganz einfach Super-Elo entstanden und dann hat er den Jochen Wolf als Chefredakteur eingesetzt und die erste Ausgabe der Super-Elo erschien am 23. August 1990 und die Redaktion saß am Alexanderplatz in den alten Räumen der ADN. So ging das damals los.
Und dann folgte eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die vor allem niemand der Super-Elo zugetraut hatte. 2004 erfolgte auch der Umzug in die neuen Räumlichkeiten am Potsdamer Platz. Und das ist wirklich verrückt. Damals war die Reichweite der Super-Elo größer als von Spiegel, Stern und Fokus zusammen. Wie erklärst du dir diesen unglaublichen Erfolg?
Das ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Das Credo der Super-Elo war immer und ist es heute noch, auch unter meiner Führung, wir schreiben nicht über die Menschen im Osten, sondern wir schreiben für die Menschen im Osten. Ich will jetzt keine Kollegenschelte betreiben, aber viele Journalisten in den Stuben in München, in Frankfurt, in Hamburg machen gerne eine betrachtende Weise vom Schreibtisch, nutzen auch gerne mal das ein oder andere Vorurteil. Mhm. Und die Menschen im Osten und die Leser fühlen sich durch eine solche Art Berichterstattung oftmals auch nicht fair behandelt, was auch so ist. Wann immer etwas passiert, gleichermaßen im Osten wie im Westen, wird immer der Osten hervorgezogen, weil das alles da so schlimm ist. Das ist das eine. Wir sind ganz, ganz nah an den Menschen. Wir bilden die Lebenswelt der Menschen ab. Und wir haben natürlich auch eine positive Grundstimmung. Mhm. Ja, also wir sagen immer, wir müssen stolz sein auf das, was wir bislang erreicht haben. Wir haben das Jahr 33 nach der Wende. Das ist noch nicht viel, aber immerhin schon ein bisschen was. Und ich glaube, das ist mit eines der Erfolgsgeheimnisse der Super-Elo, ja.
Wir sprechen gleich weiter mit Stefan Kobus, dem Chefredakteur der Super-Elo, über eine weitere fantastische Erfolgsgeschichte des Hauses. Es handelt sich um ein goldenes Federvieh. Aber vorher hören wir noch Musik und die darfst du dir heute in deiner Interviewstunde mit aussuchen. Was wollen wir hören, Stefan?
Er ist vor ein paar Monaten gestorben. Ich habe ihn sehr verehrt. Seine Musik hat mich durch meine ganze Jugend begleitet und deswegen würde ich jetzt gerne einen Song von Meatloaf hören, Anything But Love.
Das machen wir gern. The Boss Hoss mit Jolene und in unserer Themenwoche Starke Marken aus dem Osten sprechen wir in dieser Stunde mit dem Chefredakteur der Super-Elo, Stefan Kobus. Die wöchentlich erscheinende Zeitschrift ist zweifelsohne ebenfalls eine starke Marke des Ostens. Seit 1995 verleiht sie außerdem den sehr beliebten Publikums- und Medienpreis Die Goldene Henne. Gewidmet ist sie der legendären ostdeutschen Komikerin Helga Hahnemann. Ich nehme mal an, dass die jährliche Verleihung auch für dich immer wieder ein Höhepunkt des Jahres ist. Was waren für dich denn rückblickend so die emotionalsten Momente?
Zum einen ja, es ist jedes Jahr neu, faszinierend, spannend und steckt wahnsinnig viel Arbeit und Herzblut drin. Einer der emotionalsten Momente war im Jahr 2012. Wir waren mit der Goldenen Henne erstmals in Leipzig. Wir haben in der Messe eine Riesenveranstaltung mit über 5000 Menschen live gehabt. Das war damals die größte Live-Show im deutschen Fernsehen, Unterhaltungsshow. Wir hatten natürlich die Fußball-Weltmeister eingeladen. Per Mertesacker war da, Sami Khedira war da. Wir hatten auch aus jeder WM-Elf Deutschlands einen Spieler dort, der legendäre Horst Eckel, der auch vor ein paar Wochen leider Gottes gestorben ist. Bernd Hölzenbein aus dem 74er-Team, Bodo Ilgner aus dem 90er-Team und eben die beiden Jungs. Und natürlich hatten wir Andreas Burani da. Und als dann die Jungs reingelaufen sind und das Lied gespielt wurde, ein Hoch auf uns, stand diese ganze Messehalle mit 5000 Menschen und hat mitgesungen, geklatscht. Und das war schon ein sehr, sehr bewegender Moment. Und ansonsten gab es natürlich viele Momente. Damals Kohl, Gorbatschow im Friedrichstadtpalast, Armin Müller-Stahl mit seiner Verleihung. Ganz, ganz viele Dinge, die mir im Gedächtnis haften geblieben sind. Aber dass eine komplette Halle mit so, so vielen Menschen so abgeht. Wir hatten damals ein wahnsinniges Wir-Gefühl. Wir waren gerade Weltmeister geworden. Das war schon toll.
Das glaube ich sofort. Wie kam es eigentlich zur Idee der Goldenen Henne? War es am Anfang so ein bisschen so auch eine Gegenveranstaltung zum Bambi oder der Goldenen Kamera, weil ja in den 90ern so gut wie keine ostdeutschen Künstler eine Chance hatten, diese etablierten, ich sag mal, Westpreise zu gewinnen?
Ja, ja, in der Tat. Also zum einen, wir würden natürlich nie eine Gegenveranstaltung zum Bambi planen. Das ist unser gleicher Verlag. Aber du hast vollkommen recht. Nach der Wende sind natürlich viele ostdeutsche Künstler in ein Loch gefallen, weil sich kein Mensch für sie interessiert hat. Und dann hat die damalige Führung der Super Ilu, also unter Jochen Wolf, mit dem Intendanten des Friedrichstadtpalastes, Alexander Sascha Jelinski, beschlossen, wir machen eine Veranstaltung, um A, die Lebensleistung der ostdeutschen Künstler zu würdigen und B, natürlich, um der grandiosen Helga Hahnemann ein Denkmal zu setzen. Deswegen heißt die Henne auch Henne. Die erste Nummer war in der kleinen Revue des Friedrichstadtpalastes mit 50 oder 100 Menschen, glaube ich. Die ersten Preisträger waren Henry Maske, Frank Schöbel und Stefanie Hattel. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gibt 3-4 Fotos, das war's. Also quasi ein kleines Dinner mit ein paar Prominenten, würde man heute neudeutsch sagen. Und aus dieser kleinen Veranstaltung 1995 ist mittlerweile der größte Publikumspreis Deutschlands geworden. Und darauf bin ich, darauf sind wir sehr, sehr stolz.
Und absolut zu Recht. Und wie ein roter Faden zieht sich ja auch durch unsere Interviews mit den Unternehmen und Persönlichkeiten aus dem Osten, dass immer wieder sich neu erfinden müssen. Wie oft musste sich eigentlich die Goldene Henne neu erfinden, um immer noch so erfolgreich verliehen werden zu können?
Also ich würde sagen, in 25 Jahren 25 Mal. nein, in der Tat, man muss halt jedes Jahr schauen. Die Sendung steht immer unter einem Motto. Wir haben bis vor, glaube ich, 6 oder 7 Jahren auch wechselnde Moderatoren gehabt. Dann sind wir irgendwann mit Kai Pflaume in eine Kontinuität gegangen. Der Kai hat dann 5 Sendungen hintereinander moderiert, nur einmal unterbrochen in Berlin. Dann kam natürlich zunehmend auf Unterhaltung im Internet. Dann haben wir vor 4 Jahren, wenn ich mich recht entsinne, die Online-Stars mit ins Boot genommen. Jetzt haben wir vor letzten Jahr eine Henne ins Leben gerufen für unsere Umwelt, weil auch das jetzt wieder ein Thema wird. Also wir müssen immer sehr, sehr nah am Puls der Zeit bleiben. Und man muss sich, es ist bei euch wahrscheinlich nicht viel anders im Radio, man muss sich immer wieder neu erfinden, muss die Kundschaft, die Hörer, die Zuschauer zufriedenstellen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und wir freuen uns schon auf die diesjährige Henne.
Und da würde ich gleich hinterher schießen wollen, was wünschst du dir denn für die Henne 2022?
Ich wünsche mir, dass sie A, stattfinden darf, dass sie B, mit vollem Haus stattfinden darf. Also ganz, ganz viele Menschen in der Stimmung. Und ich wünsche mir, dass sie in Friedenszeiten stattfindet.
In der kommenden halben Stunde sprechen wir weiter mit dir, mit lieber Stefan, über eine weitere starke Marke, für die du auch als Chefredakteur verantwortlich bist. Aber vorher gibt es wieder Musik. Was wünschst du dir jetzt, Stefan?
Ich finde, jetzt würde ganz gut ein Song eines Henne-Gewinners für dein Lebenswerk passen. Wir hören von Udo Lindenberg Durch die schweren Zeiten.
Sie haben Radio Potsdam mit der Themenwoche Starke Marken aus dem Osten. Bei uns live zu Gast ist der Chefredakteur der Super Illu, Stefan Kobus. Lieber Stefan, du bist aber nicht nur für die Super Illu verantwortlich als Chefredakteur, sondern auch für eine weitere starke Marke aus dem Osten, die man früher sogar nur unter dem Ladentisch bekommen hat. Wir sprechen von der Zeitschrift Guter Rat. Stimmt das, dass es sich beim Guten Rat wirklich um die älteste Ratgeberzeitschrift ganz Deutschlands handelt?
Das stimmt. Es handelt sich nicht nur um die älteste Ratgeberzeitschrift, sondern der Guter Rat war die erste Zeitschriftengründung nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Willi Bayer, ein Verleger aus Leipzig, hat 1945 sich die Lizenz für den Guten Rat bei der russischen Kommandantur besorgt, mit der damalig gängigen Währung ein paar Flaschen Wodka. Dann durfte er eben diese Zeitschrift drucken und sie wurde ganz, ganz schnell zu einem großen Erfolg, weil in dieser Zeitschrift halt eben, wie der Name schon sagt, einfach gute Ratschläge verbreitet worden sind, die das Leben der Menschen besser gemacht haben. Dann kam aber natürlich Papiermangel und das Papier musste quasi benutzt werden, um Propaganda zu drucken, um Zeitschriften zu drucken, die eben vom Staat sind. Auch der Gute Rat unterlag natürlich der Zensur. Und dann verschwand er irgendwie mal langsam unterm Ladentisch und wurde dann als Bückware gehandelt. Und hat vor 3 Jahren 75. Geburtstag gefeiert.
Ich habe es schon erwähnt, auch du gerade noch mal, der Gute Rat war zu Ostzeiten eben teilweise nur unterm Ladentisch zu bekommen. Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Was für Tipps standen damals drin in diesem Magazin?
Im Grunde genommen nicht viel andere wie heute. Damals war natürlich okay, wie kann ich jetzt meine Kaffeemaschine reparieren, weil ich keine neue kaufen kann. Wie, ganz spannende Geschichte, die haben in der Tat. IKEA hat damals in Ostdeutschland produzieren lassen und dann hat der Gute Rat Reporter als Spione dort eingeschleust, die dann die Regalkonstruktion abfotografiert haben und diese wurden dann im Heft als Bauanleitung für ein Regal zu Hause abgedruckt und so hat man eben, ja, der Gute Rat war, könnte man sagen, die Bibel der Mangelwirtschaft. Man hat den Menschen einfach Tipps gegeben, wie sie Mangel ausgleichen können, wie sie Geld sparen können, wie sie schneller vielleicht an irgendwas rankommen. Und genau das Gleiche passiert heute. Heute kann man natürlich noch viel unabhängiger berichten. Man kann auch Politik kritisieren, man kann große Konzerne kritisieren. Aber im Grunde genommen ist der Gute Rat eine Wirtschaftszeitschrift für das Unternehmen Haushalt, sagen wir immer. Mhm. Also wir versuchen den Menschen mitzugeben, wie können sie Geld sparen, wie können sie schneller Erfolg haben bei irgendwelchen Dingen, die sich anschaffen wollen, wo sie die schönsten Urlaubsziele and so on.
Beliebt ist ja der Gute Rat immer noch, auch wenn er jetzt natürlich ganz ohne Probleme an jedem Kiosk oder im Abo zu haben ist. Welche Ratschläge wünschen sich Menschen eigentlich heutzutage besonders?
Gut, jetzt aktuell logischerweise geht es einfach um Energiekosten senken. Ja. Was mache ich gegen die Inflation? Kann ich die 3,50 Euro, die ich auf meinem Sparkonto habe, irgendwie retten? Ja. Das sind so die Dinge, die jetzt gerade anstehen. Aber natürlich war in Corona-Zeiten waren medizinische Themen, die gefragt sind. Im Frühjahr gibt es auch ganz simple Themen wie, was ist das beste E-Bike? Also alles, was mich als Verbraucher, und zwar als Privatmensch, als Familie, als Haushalt interessieren könnte, von Autotest über Reisen bis hin zu technischen Dingen, wie kriege ich mein WLAN im Haus am besten festgezurrt? Das sind alles Sachen, die die Menschen uns schreiben und wo sie Bedarf an Aufklärung haben und an Rat. Und es ist ganz, ganz viel immer natürlich dem Zeitgeist geschuldet und der ist jetzt halt eben gerade aktuell, so wie er ist. Jeder hat Angst vor der Inflation, jeder spürt sie und jeder hat Angst davor, dass jetzt irgendwann mal die Energieversorgung vielleicht nicht mehr ganz so reibungslos läuft wie bislang, um es mal gelinde auszudrücken.
Und inzwischen ist der Gute Rat im Westen wie im Osten beliebt. Im Segment Wirtschaftspresse ist der Gute Rat das Magazin mit der höchsten verkauften Auflage. Das ist wirklich enorm. Jetzt gibt's aber wieder einen Song von dir, Stefan Kobus. Du hast ihn ausgesucht. Wir sprechen auch gleich noch ein bisschen über die Zukunft. Was hören wir jetzt, Stefan?
Jetzt hören wir, Guter Rat ist ja ein Klassiker, wie wir eben festgestellt haben und in der DDR gegründet. Wir hören jetzt auch einen Klassiker, einen musikalischen, am Fenster von City. Und schöne Grüße an Toni Kral.
Starke Marken aus dem Osten heißt unsere Themenwoche und wir sprechen seit 14 Uhr darüber mit Stefan Kobus, dem Chefredakteur der Super Illu und von Guter Rat. Stefan, ihr erzählt seit Jahrzehnten die Geschichten aus dem Osten von Höhen und Tiefen der Menschen und Unternehmen. Was sind für dich eigentlich besonders starke Marken aus dem Osten?
Unter anderem Super Illu, natürlich. Nein, Rotkäppchen könnte man nennen, also als Paradebeispiel. AIDA, Kreuzfahrtgeschichte, das Management Buyout hat man damals gemacht und der MDR ist eine ganz starke Marke aus dem Osten. So gibt es ganz, ganz viele Dinge. Es gibt auch ganz, ganz viele mittelständische Unternehmen, die so ein bisschen unterm Radar laufen. Kati Backwaren, hier Werder Ketchup bei euch hier um die Ecke. Also diese ganzen Geschichten und die Menschen haben, glaube ich, mittlerweile wieder eine Sehnsucht nach Dingen, denen sie vertrauen können, weil sie aus Kindheits- oder früheren Erinnerungen auch Vertrauen geschafft haben. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir langsam wieder ein bisschen Rückbesinnung auf das haben, was in unserer Nähe angebaut wird, was wir hier kaufen können, dass da mehr Transparenz ist. Und deswegen, glaube ich, haben auch regionale ostdeutsche Marken eine große Zukunft.
Ich habe sowieso überhaupt das Empfinden, dass durch die zunehmende Rückbesinnung der Menschen auf regionale Produkte auch einige Ostmarken wieder erstarken. Die Leute wollen einfach wieder wissen, woher ihre Produkte kommen, wo sie hergestellt werden. Und im Idealfall sind sie dafür auch nicht durch die halbe Welt geflogen. Empfindest du das auch so?
Das empfinde ich absolut genauso. Und wir haben es ja gemerkt, nicht nur jetzt durch den Krieg in der Ukraine, sondern auch die 2 Jahre vorher schon, durch die Corona-Pandemie. Das Zusammenbrechen der Handelsketten, ja, bringt diesen globalen Weltmarkt völlig durcheinander. Da stand irgendwie im Suezkanal mal ein Schiff 3 Wochen quer und da kam kein Container mehr und dann gab es hier irgendwie keine Bananen oder I don't know. Mhm. Wir merken jetzt, dass dieses ganze Konstrukt A, sehr, sehr fragil ist und B, natürlich auch wahnsinnig die Umwelt belastet. Ja, und das ist jetzt auch kein Thema mehr, denke ich, auch in den Köpfen vieler, vieler Menschen, dass nur der Politik aufgebürdet werden kann, sondern wir müssen alle etwas dazu tun und unser Konsumverhalten kann dazu entscheidend beitragen. Und es ist ja auch nichts Schlimmes daran, wenn ich Produkte von hier um die Ecke, um es mal so auszudrücken, kaufe, dann schaffe ich oder erhalte ich auch hier Arbeitsplätze. Mhm. Ja, also das sind alles Dinge, die so zusammenhängen. Da ist gerade ganz, ganz viel im Wandel, jetzt nochmal potenziert durch den Krieg, und es wird spannend werden. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass das der einzig richtige Weg ist, die Rückbesinnung auf Regionalität und auf das, was wir hier schaffen und leisten können.
Was meinst du überhaupt, wie lange wird es noch dauern, dass wir überhaupt noch von Ostmarken sprechen? Ich würde mal sagen, schon eine Generation hat ja damit quasi nichts mehr zu tun, weil sie weit nach der Wende geboren worden sind.
Ja, das ist ganz schwierig, das werde ich auch immer wieder gefragt. Ich als Chefredakteur der Super-Ilu, wie sieht man das? Ich glaube, das wird schon noch eine Zeit dauern. Der Begriff ist nur anders konnotiert. Früher war es in der Tat auch ein Heimatgefühl der Menschen, auch ein Gefühl, dort bin ich aufgewachsen, da ist meine Verwandtschaft, da ist das, was ich erlebt und geliebt habe. Und der Wandel geht immer mehr, es wird einfach ein geografischer Begriff werden, der aber trotzdem positiv aufgeladen ist. Ja, also ein junger Mensch hier aus Potsdam wird auch sagen, das ist meine Heimat und ich finde Potsdam toll, hat aber eine andere Verbindung dazu für vielleicht der Großvater, der in Potsdam groß geworden ist. Ich finde daran auch nichts Schlimmes, wenn man von Ostmarken spricht. Es wird da immer ganz schnell reininterpretiert, ja, weiter noch Spaltung und was weiß ich. Nein, aber ich glaube, es wird schon noch eine Weile dauern. Ja.
Und meine allerletzte Frage an dich. Was wünschst du dir für die Zukunft von Super-Ilu und Guter Rat?
Noch viele, viele erfolgreiche Jahre, auch wenn ich das nicht mehr machen darf und eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger da ist, dass wir weiterhin ganz, ganz nah an unseren Lesern sein können, dass wir ihnen Unterhaltung bieten können, dass wir ihnen Ratgeber bieten können und ja, und dass wir vielleicht in eine Zukunft gehen, die nicht mehr so wackelig und fragil ist, wie die unsere jetzt.
Das stimmt allerdings. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Stefan, für den Besuch heute bei uns im Studio. Stefan Kobus, Chefredakteur der Super-Ilu und Guter Rat, wünscht dir auch als Kollegen natürlich weiterhin viel Erfolg und bin gespannt, was du uns als musikalischen Rausschmeißer für diese Stunde rausgesucht hast.
Bevor ich euch den sage, möchte ich mich gerne bedanken, auch bei dir, liebe Jule, für das tolle Gespräch.
Gerne.
Und wünsche Radio Potsdam weiterhin viel, viel Erfolg. Und als Rausschmeißer habe ich einen Weltstar genommen. Wir hören jetzt Ed Sheeran, Perfect.
Ich würde sagen, das ist Perfect. I found a love